Die Sommerferien stehen an und für viele von euch geht es jetzt bald hoffentlich ins wohlverdiente Sommerlager. Das bedeutet für viele von uns, sich auf den Weg zu machen in andere Länder, neue Kulturen kennenzulernen und neue Menschen zu entdecken. Bei unserer 8. Folge von Knoten im Ohr laden wir dich ein, heute auch ein bisschen auf die Internationalität unserer PfadfinderInnenbewegung zu gucken und über den Tellerrand hinauszuschauen und dich davon überraschen zu lassen, was alles in der internationalen Ebene auf dich wartet.
Knoten im Ohr, der DPSG-Podcast.
Dazu haben wir heute eine wunderbare Gästin hier mit in unserem Podcast-Raum. Und wer wir sind, da sagen wir ganz kurz was zu. Ich bin der Max, Bundeskurat, und mit mir hier ist der
Sebi, Bundesvorsitzender. Wir kennen uns schon. Vielleicht jetzt für diesen Podcast, vielleicht aber gerne nochmal die Info. Ich bin auch zuständig für den Bereich Internationales hier im Bundesverband, unterstütze auch hier unsere International Commissionerin, die Franka, und war selber auch schon auf dem heiß diskutierten Jamboree in Südkorea. Viele, die zuhören, waren vielleicht auch schon da und wissen, worauf ich mich beziehe. Ich sag mal, es war heiß, wenig schattig und es gab so die ein oder anderen Problemchen.
Und wir haben eine Expertin da, die das alles wie ihre Westentasche kennt, die auf der internationalen Bühne überall unterwegs ist. Herzlich willkommen, Chrissy. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
Wer bist du denn eigentlich?
Das ist jetzt eine philosophische Frage, ne? Ich beantworte sie in aller Kürze. Ich bin Chrissy mit bürgerlichem Namen Christine Politi, 34, und ehrenamtlich seit über 20 Jahren bei den Pfadis aktiv. Also wer jetzt rechnen kann, versteht dann, mit 14 habe ich meine erste Wölflingsgruppe übernommen, ganz ursprünglich aus dem BDP, Stamm-Barracuda in der Nähe von München. Und nach meinem ersten Jamboree habe ich dann ganz schnell den Geschmack fürs internationale Pfadfinden bekommen und habe mich dann engagiert auf verschiedenen Ebenen, vom Landesverband bis über den Bund, im Ring, bis dann irgendwann das Angebot kam, dass auf Weltebene auch sowas wie Vorstände gesucht werden, um internationales Pfadfinden ehrenamtlich voranzubringen. Und diese Ehre, dieses Privileg habe ich seit 2021 für Deutschland und für die Welt internationales Pfadfinden mitgestalten zu dürfen.
Wow, das klingt echt spannend. Bevor wir so richtig einsteigen, magst du uns schon mal verraten, gab es irgendein besonderes Highlight auf der internationalen Ebene in den letzten Jahren, an das du besonders gerne zurückdenkst?
Ich glaube, eins, das wäre fast gar nicht möglich rauszufinden, aber jede einzelne Begegnung mit Pfadfinden vor Ort. Also es ist ja ein irres Privileg, die Möglichkeit zu haben, auf der Welt verschiedene Arten Pfadfinden zu leben, kennenzulernen. Also von Pfadfinden in Saudi-Arabien, wo jedes Jahr die Pilgerfahrt, der Hajj mitbegleitet wird, über in pfadfinderischen Grundwerten, bis hin zu unserer Einführungsveranstaltung als Vorstand in Indonesien, wo wir kennengelernt haben, wie Pfadfinden in Schulen eigentlich als Teil des Curriculums aussieht. Und jede dieser Begegnungen hat mich einfach ganz demütig und bescheiden gemacht, was das Pfadfinden für Möglichkeiten in der Welt, für die Entfaltung junger Menschen bietet, wie unterschiedlich das gelebt wird und was für eine tolle Möglichkeit das ist, einen ganz kleinen Teil davon sehen zu dürfen.
Ich bin jetzt auf jeden Fall schon Feuer und Flamme, noch viel, viel mehr von dir zu hören. Apropos Feuer und Flamme, damit starten wir nämlich in unsere allererste Rubrik, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, nämlich mit dem Fragenfeuer.
Fragenfeuer.
Können wir die Rubrik jetzt in diesem heißen Sommer umbenennen? Es ist hier draußen schon viel zu heiß. Ich möchte gerne jetzt das Eis, den Blizzard.
Der Frage, kein Problem. Wir machen uns ein paar kühlere Gedanken am Fragen, Blizzard. Und wir starten. Chrissy, wenn du wählen müsstest, Urlaub auf Balkonien oder bei einer Weltreise?
Weltreise, muss ich natürlich jetzt sagen.
Nudeln mit Pesto oder dann doch das große Buffet?
Das große Buffet, gerne mit Kartoffelgerichten.
Das klingt gut. Sommerlager mit dem eigenen Stamm oder mit anderen zusammen?
Sommerlager mit dem eigenen Stamm, das ist schon was ganz Besonderes.
Jetzt wird's spannend. Singerunde am Lagerfeuer oder doch lieber die Nachtwanderung?
Singerunde am Lagerfeuer, immer.
Mit einem Lieblingslied oder ist völlig wurscht?
Ganz viel, mein Verbandshintergrund verrät das vielleicht, aber ganz viel bündische Musik, so die Lappen hoch oder roter Wein im Becher, das kann ich sogar mit 3-4 Akkorden auf der Gitarre begleiten.
Dann schauen wir doch mal, ob es nachher noch was Musikalisches gibt. Aber jetzt die letzte Runde in Fragen Blizzard. Weltkonferenz oder Stammesversammlung? Wo schlägt dein Herz mehr?
Für die Weltkonferenz, aber der Chai ist auf der Stammesversammlung immer besser.
Das spricht für die Stammesversammlung. Danke dir auf jeden Fall für diese erste Runde. Wir alle haben auf unseren Kluften ein Abzeichen, das uns als PfadfinderInnen verbindet. Das ist violett und manche von euch fragen sich vielleicht, was bedeutet das eigentlich, warum tragen wir das? Chrissy, hast du Bock, uns ein bisschen was über die Organisation, den Verband zu erzählen, der dahinter steht? Was ist das eigentlich und wofür steht dieses Logo, wofür steht der Weltverband?
Ich fange vielleicht noch mal einen kleinen Schritt vorher an. Was ist Pfadfinden weltweit eigentlich? Weil wenn wir anfangen, zu den Pfadis zu kommen, dann nehmen wir Pfadfinden immer im Kontext unserer eigenen Stammeserfahrung wahr. Ne? Wir kommen da irgendwann mal hin, da sind dann ganz nette Leute und deswegen bleiben wir. Und die Wochenenden sind auch toll. Lagerfeuer stochert man auch gerne drin rum. Und das ist so, ne, für eine ganze Weile, was wir als Pfadfinden wahrnehmen. Und das ist total richtig und total gut. Wenn man von oben drauf guckt, ist Pfadfinden aber noch viel mehr. Das ist die größte Jugendbildungsbewegung der Welt. Wir haben über 60 Millionen Mitglieder. Das sind deutlich mehr, als manche Länder Einwohner haben. Und was uns über die Welt hinaus, egal wie Pfadfinden gelebt wird, vereint, ist, dass wir Kindern und Jugendlichen durch wertebasierte Programme innerhalb und außerhalb der Schule den Raum und das Handwerkszeug geben, um weltoffene, erfüllte Bürgerinnen und Bürger zu werden, ne? Die ihr Umfeld und die Welt positiv mitgestalten und nicht sagen, das ist mir eher alles egal, was passiert. Und diese 60 Millionen Pfadis in 176 Ländern, die arbeiten zusammen, die tauschen sich aus und die haben beschlossen vor vielen, vielen Jahren, dass sie einen Weltverband gründen möchten. Und das, jetzt komme ich auf das Abzeichen, das ist die World Organization of the Scout Movement. In dieser Weltorganisation geht es darum, die Interessen junger Menschen, unserer Mitglieder und darüber hinaus zum einen jugendpolitisch zu vertreten und sagen, ne, wir sind auch ein Teil von dem, was die Stimme von Kindern und jungen Menschen ausmachen kann gegenüber unseren Partnerinnen und Partnern. Und auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass möglichst viele junge Menschen in allen Ländern dieser Welt von dem Angebot Pfadfinden profitieren können. So, das vielleicht in einem ersten Abriss.
Das klingt aber auch nach einer ziemlich krassen Aufgabe.
Für die Weltbewegung an sich auf jeden Fall. In allen Varianten braucht man Menschen, die sich um die Steuerung von sowas kümmern. Ne? Also wo soll denn diese Bewegung hin? Was hat die vor? Und Ähnliches. Und dafür braucht es Ehrenamtliche, die sich engagieren. Das ist auf jeden Fall eine spannende Aufgabe. Das ist auch die meinige. Aber Pfadfinden lebt von denen, die das jede Woche beim Heimabend tun. Das ist noch die Aufgabe, die Pfadfinden möglich macht.
Der Sebi zeigt schon die ganze Zeit auch,
genau,
bevor
ich da so ein bisschen, ich würde da total gerne einhaken zu dem, was du davor gesagt hast, ne? Zu diesem Thema eine Welt, die größte Welt. Bildungsbewegung, Jugendorganisation zu sein. Ich habe so manchmal das Gefühl, wir vergessen das hier in Deutschland, ne? Und wenn wir uns mit einer, keine Ahnung, mit anderen katholischen, jetzt, ne, für die DPSG gesprochen, aber auch sicher die anderen Pfadi-Verbände hier in Deutschland, wenn wir uns vergleichen mit anderen Jugendverbänden wie KJG, KJB oder auch anderen, dann habe ich immer das Gefühl, dass wir irgendwie so schnell irgendwie auf pädagogische Systeme oder so gucken. Und ich glaube, wir vergessen immer total, dass so ein krasses Alleinstellungsmerkmal ist. Ja, andere haben auch Weltorganisationen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass andere so sehr zum Ziel eigentlich haben, dass man, egal wo man hingeht auf dieser Welt, durch das Halstuch miteinander verbunden ist und sofort weiß, da sind Pfadfinder, die kann ich ansprechen, da bin ich aufgehoben, da kann sich jemand um mich kümmern, wenn ich irgendwie gerade nicht weiß, wo ich Unterkunft finde, weil ich irgendwie gedacht habe, es ist eine coole Idee, in ein fremdes Land zu gehen und ich guck mal, wo ich von Tag zu Tag unterkomme. Und als Pfadi geht das halt so. Und ich glaube, in anderen Jugendverbänden und Jugendorganisationen ist es deutlich schwieriger, weil einfach, ja, dieser Spirit, glaube ich, einfach so nicht so deutlich zu erkennen ist und es auch nicht dieses Commitment gibt von, wir sind zwar, glaube ich, in ganz vielen Teilen, das wird bestimmt heute auch nochmal deutlich, ganz vielen Teilen vielleicht auch extrem unterschiedlich, so in unserer Werte und politischen Haltung vielleicht. Und trotzdem gibt es aber diesen gemeinsamen Nenner, wir sind Pfadfinder und wir engagieren uns erstmal alle gemeinsam für eine richtig gute Sache. Und allein das reicht aus, dass ich bereit bin, dir sofort mein ganzes Wohnzimmer zur Verfügung zu stellen für mehrere Nächte und du kannst da übernachten und ich verpflege dich auch gerne. Das finde ich irgendwie super krass und super stark und kommt mir manchmal von uns Pfadis hier in Deutschland auch ein bisschen zu kurz.
Wobei ich da tatsächlich selber noch gut in Erinnerung habe, als ich Rover war, da durfte ich über Silvester bei einer internationalen Begegnung in Dänemark teilnehmen und war da mit dänischen PfadfinderInnen, schwedischen, niederländischen, amerikanischen Leuten zusammen. Und das war tatsächlich erstmal ein totaler Kulturschock für mich als 15-Jähriger, irgendwie diese unterschiedlichen Traditionen da nochmal zu sehen und zu erleben. Aber gleichzeitig war es ein totaler Opener, um zu verstehen, was das für eine große und großartige Idee ist, die in der Pfadfinderei halt steckt, die so viele Menschen rund um den Globus und das seit so langer Zeit verbindet.
Absolut. Ich finde das zwei sehr schöne Gedanken, die auf das Gleiche so ein bisschen anspielen, ne? Die Frage, wo kommt eigentlich Zugehörigkeit her, dieses Zugehörigkeitsgefühl? Und ich glaube, was wir als Bewegung jetzt über 120 Jahre echt gut gemacht, fast 120 Jahre echt gut gemacht haben, ist, dass wir dieses gemeinsame Werteset und diesen Erfahrungshintergrund, den man als Pfadi hat, egal wie unterschiedlich die sonstigen Lebensrealitäten sind, dass wir den auch zeigen können. Und das Halstuch ist wirklich ein wertvoller Marker dafür. Welche andere Bewegung kennt man sonst, wo das, was die Leute zusammenhält und was sie gemeinsam tragen, dass das so offensichtlich ist? Das ist keine Mitgliedskarte oder kein Stempel, den man erst irgendwie raussuchen muss, sondern das ist so sichtbar und das hilft, so eine Identität zu bewegen, die ansonsten echt schwer zu finden ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein T-Shirt, das jemand auf meinem ersten großen internationalen Zeltlager getragen hat. Und da stand drauf, I have friends all over the world, I just don't know them yet. Und das fasst für mich einfach total gut zusammen, was es bedeutet, Pfadfinderin, Pfadfinder in der Welt zu sein.
Sag mal, wie ist denn das? Wenn wir so auf die große politische Bühne gucken, sehen wir, dass es eher relativ schwierig zu sein scheint, sich auf so einer Weltebene auf gemeinsame Werte und Ideen zu committen. Wie nimmst du das denn bei WOSM wahr? Ist das da auch ein Hauen und Stechen oder ist da eine andere Kultur, die irgendwie vorherrscht? Und wie funktioniert da die Verständigung miteinander?
Ich glaube, ich fange mit dem an, was wir gemeinsam haben, mit dem, was in der Welt heute so an Bühnen gezeigt wird. Es gibt eine Unterschiedlichkeit der Lebensrealitäten, wo Menschen herkommen, wie sie geprägt sind, wie sie aufwachsen, was ihnen wichtig ist. Und das sind Dinge, die, wenn sie auf einer gemeinsamen Bühne zusammenkommen, die immer irgendwo eine gewisse Reibung erzeugen. Was anders ist bei den Pfadis, und das ist zumindest jetzt meine Erfahrung, durch unser gemeinsames Werteset gehen wir anders mit einer Unterschiedlichkeit. Wir versuchen aktiv Brücken zu bauen und wir versuchen aktiv zu ringen um guten Konsens. Das ist ja auch Teil einer Demokratie, dass es Reibung gibt und die darf es auch geben und die muss es auch geben, um nach vorne zu kommen, um gute Ideen zu entwickeln. Und nicht jede Auseinandersetzung oder jeder Streit ist gleich das Ende der Welt. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass nicht nur Einigkeit in allen Themen eigentlich der gewünschte Status ist. Und mein Verständnis von dem, wie wir arbeiten, ist, dass wir geprägt sind von einer gemeinsamen Idee, dass wir Pfadfinden für mehr junge Leute gut machen wollen und wie wir da hinkommen. Darüber dürfen wir uns gerne wirklich leidenschaftlich austauschen und streiten, was uns wichtig ist und wie. Aber so beim Ziel müssen wir beieinander sein. Und das sind wir, glaube ich, im Pfadfinden manchmal auch leichter als in der großen Politik, wo noch viele, viele andere Thematiken reinspielen, auf die man oft wenig Einfluss hat.
Klingt für mich ein bisschen, Sebi, ich weiß nicht, ob du den Eindruck teilst, ein bisschen wie auf einer Bundesversammlung.
Ich würde sogar so weit gehen, dass es auf Welt- oder auch schon Europaebene nochmal noch professioneller wird. Also ich muss schon auch sagen, dass auf meiner ersten Europakonferenz ich selber total überrascht war, wie wie professionell das abläuft. Das bringt auch sicher wieder das eine oder andere an Irritation, zum Beispiel bei mir, weil ich das so gewohnt bin. Ich melde mich einfach zu Wort, wenn ich irgendwie was zu sagen habe. Aber hab so irgendwie, klar, dass ich gut vorbereitet sein muss auf meinen Wortbeitrag. Aber wenn ich mich firm in einem Thema finde, kann ich auch recht spontan einfach das von mir geben, was ich von mir zu geben habe. Und schon auf Europakonferenz ist das nochmal ganz anders. Das ist schon wirklich deutlich vergleichbarer mit dem, was wir in einem Bundestag zum Beispiel erleben. Ne? Die Delegierten auf einer Konferenz sitzen eigentlich eher in so einer Art von Ausschüssen, Diskussionsrunden zwischen den Pausen. Und da ist eher das, was ich gerade beschrieben habe, was ich von der Bundesversammlung kenne. Und wenn dann aber Plenum ist, dann muss man vorher schon seinen Wortbeitrag angemeldet haben. Und das ist dann schon eher wie so ein Vortrag. Also man bereitet den auch zusammen in seiner Delegation, diesem Wortbeitrag, ausführlich vor, überlegt sich genau, wie sagt man es, man hat nur so und so viel Zeit, was müssen wir alles reinbringen? Und dann ist halt diese eine Person der Delegation, die diesen einen Wortbeitrag reinbringt. Und dann hofft man, dass man damit ganz viele andere überzeugt oder hat Pech, dass es nicht so viele überzeugt. Und dann ist gar nicht so die Möglichkeit, da jetzt noch super schnell was Neues reinzubringen oder irgendwie so, sondern man muss einfach ein bisschen das Ganze viel größer vorbereiten. Das fand ich schon mal super spannend. Deckt aber eben, wie ich gerade sagte, nochmal, glaube ich, viel eher die Realität von Länder und auch Weltpolitik ab, so wie es halt ist. Und am Ende müssen wir ja auch anerkennen, wir wollen eine Werkstätte der Demokratie sein. Und das ist schon, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen auch versuchen, das, was wir staatlich erleben, auch ein bisschen auf uns zu übertragen, zu gucken, wie schaffen wir denn damit zu arbeiten.
Ich finde es auch so eine Europa. Sorry, Christ.
Ich finde es ganz bemerkenswert, wie sehr man plötzlich gewahr wird, welche verbandliche Realität einen geprägt hat. Ne? Also ganz oft, wenn man Bundesdelegierter ist, bekommt man ja schon von Leuten aus dem Stamm zu hören, Mensch, du bist ja Gremienpfadi geworden. Weil da gibt's ja nochmal viel mehr Struktur und dann gibt's hier noch eine Satzung und dann eine Ordnung und die müssen auch alle kennen. Und das kann man im Prinzip genauso weiterdenken, dass mit Europa und der Weltebene gibt es immer diese weitere gefühlte Entfernung, auch wenn die inhaltlich vielleicht gar nicht so groß ist. Was mich ein Stück weit versöhnt hat mit manchen Regeln, die vielleicht auch nicht ganz intuitiv waren für mich, kommend aus einer deutschen Verbandsrealität, ist die Frage, wie bekommt man eigentlich möglichst viele Leute in diese Unterhaltung, wo es hingehen soll für eine Entscheidung. Und da müssen wir uns auch immer gewahr sein, dass es einen kulturellen Kontext gibt. Ich würde jetzt einfach mal mich hinstellen und sagen, in Deutschland reden wir sehr gerne, sehr offen und auch in den meisten Fällen sehr hierarchiefrei. Da gibt es eher eine gewisse Skepsis gegenüber Leuten, die sich für Bundesämter zur Verfügung stellen und sagen, das kommt mir aber ein bisschen komisch vor, machst du das für den Ruhm? Dann steht man und denkt sich, ah nee, das ist kein Ruhm, das ist hauptsächlich Arbeit. Aber da sind wir sehr hierarchiefrei unterwegs. Und das ist aber nicht in allen Ländern so. Und um sicherzustellen, damit dass wirklich alle Leute, die auf so einer Konferenz zum Beispiel delegiert sind, sich auch einbringen können, brauchst du zum Beispiel kleinere Formate, brauchst du die Möglichkeit, dich vorzubereiten, brauchst du Quotierungen. Und das ist ein bisschen gegenintuitiv und auf der anderen Seite vielleicht sogar genau der Gedanke, den man haben sollte, um da eine gewisse Vergleichbarkeit reinzubringen. Und ein zweiter Gedanke, den ich noch teilen möchte, wir bringen ganz viel Fokus auf so Einzelveranstaltungen, auf die Konferenz, die alle 3 Jahre stattfindet und dann noch die Konferenz, wo man dann was macht. Viel interessanter finde ich eigentlich, wie man es schaffen kann, über den Zeitraum von 3 Jahren immer wieder das Gefühl zu haben, dass man sich einbringen kann. Also wer alle Karten darauf setzt, auf einer Bundesversammlung oder auf einer Weltkonferenz in einem Wortbeitrag jemanden überzeugen zu können, der hat, glaube ich, im Vorhinein nicht gut genug gearbeitet.
Aber wenn ihr das so erzählt, also ich muss sagen, das hört sich schon so an für mich. Ich hätte richtig, richtig, richtig viel Schiss, da was zu sagen. Wahrscheinlich ist es dann ja auch auf Englisch und so weiter. Christi, weißt du noch dein erster Wortbeitrag auf so einer Weltkonferenz? Was hast du da gesagt und wie ging es dir dabei?
Ich erinnere mich an meinen ersten Beitrag auf einer Europakonferenz. Der war noch davor. Und ich glaube, es war irgendwas kritisch. Ah ja, es war eine Frage an den damaligen Generalsekretär, warum er anstatt einer jungen Person unsere Vertretung auf einem bestimmten Forum bei den Vereinten Nationen gemacht hat. Und das war mir nicht klar, warum das in dem Fall ein über 60-jähriger US-Amerikaner sein sollte, wenn es darum geht, die Meinungen junger Menschen zu vertreten. Und da habe ich schon, glaube ich, ordentlich vom Leder gezogen. Nachgang bin ich von meiner eigenen Courage ein bisschen nicht überrascht, aber habe ich Respekt vor dieser Courage. Ich würde diese Situation, glaube ich, auch heute ein bisschen nuancierter betrachten, aber ich war wahnsinnig nervös, sowas dann auf Englisch zu machen. Das war schon, also danach habe ich mich, glaube ich, erstmal kurz hingesetzt und was getrunken.
Das kann ich mir gut vorstellen. Sebi, weißt du es noch, wie es bei dir auf der Europakonferenz war?
So, als Verbandsvorstand hat man schon nochmal eine andere Rolle, ne? Also wir haben ja die Young Delegates. Wir suchen ja für den RDP in unseren Mitgliedsverbänden, also die PSG, PSG, VCP, BDP und BMPPD. Wenn man einen nennt, muss man alle nennen, fällt mir gerade auf. Suchen wir eben Menschen, die maximal, jetzt korrigiere mich, bis 27 ist, glaube ich, das Kriterium. Oder wir machen das in Deutschland, sagen wir maximal 27 und WOSM sagt, Young Delegates dürfen maximal 30 sein. Ich glaube, irgendwie sowas ist es. Also das ist auch nochmal eine spannende Frage, wie WOSM Jugend definiert. Das ist bei denen auch nochmal ein bisschen anders als bei uns. Und die sollen vor allem die Möglichkeit haben, zumindest für uns als RDP zu sprechen und vor allem in dem Plenum stattzufinden. Das heißt, wir, auch die ICs, aber auch wir Verbandsvorstände, die die Delegation begleiten, wir verstehen uns vor allem in einer beratenden Rolle und sind dann eben in so Zwischengesprächen oder diesen, wie ich es gerade eben genannt habe, in den Ausschüssen, die sich aber eher so frei bilden, ne? Also es gibt keinen speziellen Ausschuss, aber es gibt so Runden, die so interessensmäßig sich treffen und zu einem bestimmten Thema diskutieren. Da habe ich stattgefunden, da habe ich mich auch zu Wort gemeldet, bin aber auch sehr dankbar, dass die Young Delegates dann diejenigen waren, die dann auf Englisch im großen Plenum sprechen mussten. Weil, also so wie ich das gerade eben beschrieben habe, mich persönlich würde das hart unter Druck setzen. Das wäre überhaupt nicht meins, weil ich das eben halt so gewohnt bin, als Verbandsvorstand meinen Senf halt dazuzugeben, wenn ich halt Senf dazuzugeben habe und auch so ein bisschen außer la Menge auch zu sprechen. Ich finde, ich sehe da schon auch viele Vorteile, weil es vielleicht manchmal auch ein bisschen eine ehrlichere Emotion ist. Ne? Bei einem sehr weit vorgefertigten Wortbeitrag überlegt man halt wirklich, wen trete ich damit sonst vielleicht sehr auf die Füße. Ich äußere es nochmal diplomatisch und mir gefällt es schon manchmal auch, zumindest aus meiner eigenen Verbandskultur heraus, auch mal, ja, durchaus mal ein bisschen Feuer in eine Diskussion auch reinzubringen und dann auch mal auch. Also manchmal finde ich, kann es auch gut sein, Leute zu verärgern, weil es dann halt irgendwie auch dazu führt, dass was passiert, ne? Eine Dynamik. Und ein Plenum in der Europakonferenz habe ich jetzt nicht als besonders dynamisch wahrgenommen. Aber ist, glaube ich, auch was sehr Persönliches. Ich kann schon auch nachvollziehen, dass viele sehr begeistert sind davon, wie eine Europakonferenz arbeitet. Aber das ist so für mich noch ein, würde ich sagen, noch weiterhin ein Lernfeld, mich daran zu gewöhnen, dass das ein bisschen anders arbeitet.
Das hast du sehr schön gesagt, dass der Unterschied zwischen dem, was ihr aus den BVs kennt und aus der Europakonferenz groß ist. Das ist, glaube ich, auch so. Da können wir aber auch drauf stolz sein, finde ich, dass wir eine sehr lebendige, demokratische Verbandskultur und auf allen Bundesversammlungen, die ich in Deutschland besucht habe oder Landesversammlungen oder Diözesanversammlungen, das war immer ähnlich. Und das ist aber auch was Gelerntes, ne? Menschen werden nicht geboren mit der Fähigkeit, auch mal ein bisschen Zunder in eine Diskussion zu geben, sondern das ist was, was wir durch unsere Art von Pfadfinden schon auch unterstützen und befeuern und das aktiv so möchten. Und ich glaube, das tut auch einer Europa- oder Weltebene von WOSM immer gut, da herausgefordert zu werden, in dem Wissen, dass diese Prozesse einfach sehr viel länger sind. Ne? Die ganzen Diskussionen, die viel Feuer haben, die passieren in der Regel vor solchen Veranstaltungen. Die passieren auch auf den kleineren Gruppen. Dann kann ich schon auch bestätigen, gibt es keine Samthandschuhe.
Aber sag mal, wenn ich jetzt mir das so vorstelle, ne? Als BUFO bin ich ja schon überrascht davon, welche Ecken von Deutschland ich so kennenlernen darf und welche Orte ich bereisen darf, die ich vorher nie auf dem Schirm gehabt hätte und wo ich manchmal auch gar nicht weiß, wo liegt das jetzt eigentlich, wenn man es hört. Wenn ich jetzt höre Weltkomitee, wie kann man sich das denn vorstellen? Bist du quasi 24/7 irgendwo zwischen Asien, Amerika und Afrika unterwegs oder wie schaut dein Alltag da aus?
Gott sei Dank für meinen CO2-Fußabdruck habe ich noch eine Erwerbsarbeit, der ich Vollzeit nachgehe. Das ist also mein Ehrenamt und meine Freizeit, wie bei vielen pfadfinderischen Aktivitäten, die das Ganze tragen. Ich bin als ehrenamtliche Vorständin ganz viel digital unterwegs. Wie auch ihr versuche ich möglichst viel mit Leuten ins Gespräch zu kommen und zu überlegen, wo macht es am meisten Sinn, auch mal hinzureisen. Wir haben 2 Präsenzvorstandssitzungen im Jahr. Die finden auch rotierend über die Welt statt, damit wir auch verschiedene Realitäten der Regionen kennenlernen und darüber hinaus noch einzelne Veranstaltungen je nach Portfolio. Ich bin zum Beispiel für unsere Stiftung zuständig. Das heißt, neben den 2 Vorstandssitzungen habe ich noch 2 Vorstandssitzungen zusätzlich für den Vorstand dieser Stiftung. So, und das summiert sich dann mit der Zeit. Also eine gute Mischung aus Reisen und digitalem Engagement.
War ein Ort, wo du doch mit Sicherheit warst, um nochmal ein bisschen in die Historie der Weltbewegung zurückzuschauen. Das war doch mit Sicherheit die Weltkonferenz, die war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2024 zum letzten Mal in Kairo. Du scheinst dabei gewesen zu sein und magst uns davon mal ein bisschen was erzählen? Was wird denn da so beschlossen? Worüber wird da diskutiert und debattiert und wie viele Menschen kommen da eigentlich so zusammen?
Eine Weltkonferenz ist eigentlich nichts anderes als eine Stammesvollversammlung oder eine Bundesversammlung. Die Themen sind von der Kategorie her eigentlich immer gleich. Die Frage stellt man sich, was machen wir eigentlich als nächstes und haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, seit dem letzten Mal eigentlich gut gemacht? Und genau die beiden Fragen beantwortet man eben dann auf der Ebene einer Weltkonferenz, dass man sich überlegt, in den letzten 3 Jahren war ein Vorstand für uns tätig mit einer ganz langen Aufgabenliste, einem sogenannten strategischen Plan. Was davon ist umgesetzt worden? Wo haben wir gemeinsam gut gearbeitet? Wo gibt es vielleicht auch neue Herausforderungen oder Entwicklungen? Und was wollen wir eigentlich als nächstes machen? Seit ungefähr 15 Jahren plant WASM nicht mehr nur die nächsten 3 Jahre, weil wir festgestellt haben, als Zeithorizont, bis man da mal was angestoßen hat und dann die Energie und die Idee bis an die Ortsgruppe rangetragen hat, das ist kurz. Deswegen haben wir in Kairo einen 9 Jahresplan verabschiedet, also 3x3, und uns überlegt, wo wollen wir denn eigentlich 2033 mit Pfadfinden als Weltbewegung sein? Was für eine Art von Pfadfindertum weltweit wollen wir eigentlich unterstützen? So. Und die 4 großen Themen, die rauskamen, die alle Pfadi-Organisationen auf der ganzen Welt gemeinsam haben, ist, dass sie mehr junge Menschen erreichen wollen, also dieses Angebot breiter zu machen, die Beteiligung junger Menschen zu stärken in allen Entscheidungsgremien, Strukturen, Ebenen, von der Stammesebene bis wohin man möchte, Vielfalt zu fördern, also Diversität in allen Komponenten nach vorne zu bringen. Und das bedeutet auch in jedem Landeskontext was anderes, ne? Aber bei dem Ziel der Vielfalt fördern sind wir uns einig. Und, das war die letzte Priorität, den gesellschaftlichen Beitrag von Pfadfinden sichtbarer zu machen. Darauf haben wir uns verständigt. Haben wir gesagt, da möchten wir auch unsere Ressourcen, unsere Zeit und unsere Ideen reinstecken und jedem Verband helfen, das in seiner Realität umzusetzen.
Klingt ein bisschen, Sebi, nach unserer Strategie von der Bundesversammlung, oder? Nicht 1:1, aber also ein bisschen hat es gerade in den Ohren geklingelt.
Ja, natürlich hat es geklingelt, da bei dir zu Recht, weil unsere Strategie natürlich ein Ergebnis aus einem Prozess ist, der damals damit angefangen hat, dass wir einen der vielen WASM-Services wahrgenommen haben. Also nicht nur das, was Chrissy gerade schon alles beschrieben hat, bietet ja WASM, sondern WASM versteht sich, so würde ich es jetzt interpretieren, auch als ein ganz großer ExpertInnen-Pool, wo ganz viele Volunteers mit auch durchaus ihrer Fachexpertise, also wo sie sagen, ey, ich mache da was beruflich, ich kann das aber gerne auch ehrenamtlich irgendwie reinbringen, ohne dass man mir jetzt selber dafür irgendwie Geld bezahlen muss, und coache, biete irgendwie nochmal einen Workshop oder ähnliches für Verbände auf der ganzen Welt zu diesem Thema an. So, und wir haben dann ein Assessment nennt sich das, durchgeführt, was eben auf uns als vor allem Unternehmen oder Organisation guckt. Also es kommt so aus der Organisationsentwicklung und hat dann eben halt nochmal bewertet, wie wir nach WASM-Standards eben bestimmte Kriterien erfüllen, ne? Also wie sind wir finanziell gut aufgestellt? Wie sieht es mit der Mitgliederentwicklung aus? Wie ist unser pädagogisches Programm vertieft? Erreichen wir all unsere LeiterInnen? findet internationale Begegnung statt und. Und ein Punkt war eben auch, wie sehr arbeiten wir auch strategisch. Also, ne, WOSM arbeitet selber sehr strategisch und setzt das auch so ein bisschen als Standard für seine Mitgliedsverbände. Und da haben wir halt festgestellt, die DPSG ist jetzt nicht so ganz der strategisch arbeitende Verband. Und das haben damals Joschka und ich als Anlass genommen, uns das nochmal genauer mit der Bundesleitung und Co. anzugucken. Und vor vielen Jahren ist dadurch sozusagen der Impuls entstanden, hallo, die DPSG sollte sich vielleicht mal eine Strategie entwickeln. Ja, und seit ein paar Wochen haben wir jetzt eine.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Christi, sag mal, wie ist denn das? Also ich habe jetzt gerade nochmal gehört, ihr seid vor allem mit den Verbänden unterwegs oder so. Aber jetzt stelle ich mir vor, ich bin Leitender irgendwo auf Stammesebene. Wie kann ich denn Kontakt zu WOSM kriegen, wenn ich mal Unterstützung brauche? Habt ihr da auch irgendwelche Angebote oder würdest du sagen, nee, das ist eine Ebene zu groß, da gehen wir lieber an deinen Bezirk, an deinen Diözesanverband oder an den Bundesverband? Habt ihr irgendwelche Angebote direkt für die Gruppierung vor Ort auch?
Das klang so negativ, wenn du das sagst, aber eigentlich ist das genau so, wie es gedacht ist. Also das Subsidiaritätsprinzip sagt ja, dass alle Angebote und Unterstützungsvorschläge immer auf der Ebene gelöst werden sollen, wo sie am besten gelöst werden. Und ich sag jetzt mal einfach, wie es gemeint ist. Es geht nie darum, dass man irgendwo einen großen Wasserkopf jetzt zusammen vergremialt, sondern dass irgendwo gemeinsame Ideen entwickelt werden, die dann über die Verbände bis über die Diözesanebene in die Ortsgruppen kommen, in der Art und Weise, wie sie halt für den Kontext auch angemessen sind. Das heißt, die Unterstützungsmaßnahmen, wie zum Beispiel der WOSM Service, den Sebi angesprochen hat, das sind in der Regel Angebote, die sich an eine Bundesebene wenden, weil das sind die größten Gemeinsamkeiten. Ein Weltverband oder eine Europaregion wird am meisten beitragen können dazu, wie sich eine Bundesebene aufstellt. So. Und die Bundesebene weiß am besten, wie die jeweiligen Untergliederungen, was die für Probleme haben, was die brauchen, wie vielleicht Dinge zu übersetzen sind. Es gibt aber in der Tat Angebote aus dem Weltverband, die direkt an die einzelnen Mitglieder gehen. Unter anderem sind das Veranstaltungen. Das größte Event, was wir einmal im Jahr machen, ist das Jamboree on the Air, Jamboree on the Internet, das Jota Joti. In Deutschland sehr regional unterschiedlich aufgenommen, aber da kommen ja mehrere Millionen, letztes Mal waren es 4 Millionen Fadis, jedes Jahr zusammen für eine internationale Begegnung. Daneben gibt es World Scout Jamborees, es gibt Moons, es gibt internationale Veranstaltungen, auf die man gehen kann. Und für diejenigen, die sagen, Mensch, ich möchte mich jetzt aber in der Struktur engagieren. Es geht mir gar nicht nur ums Pfadfinden international, um andere kennenzulernen, sondern ich finde diese Struktur interessant. Gibt es auf jeder Ebene, also Europa und der Welt, einen Volunteer-Pool. Das sind Menschen, die sagen, ich habe jetzt irgendwie eine besondere Fähigkeit oder ein besonderes Wissen. Ich möchte gerne helfen, eine von den Herausforderungen, die wir uns gemeinschaftlich als Ebene vorgenommen haben, zu lösen. Da möchte ich gerne mitarbeiten. Und das ist für alle offen, die da Lust drauf haben und Bock, ein bisschen Zeit zu investieren.
Du hast ja gerade das Jamboree angesprochen. Ich glaube, das ist für viele Menschen in unseren Verbänden ja so eines der großen Ziele, wo ganz, ganz viele unbedingt mal dabei gewesen sein wollen. Ich selber war tatsächlich noch auf Keim, aber wie ist das bei euch beiden? Also Christi, bei dir braucht man nicht fragen. Du kannst dir wahrscheinlich gar nicht mehr zählen, auf wie vielen du warst. Bei Sebi weiß ich es, glaube ich, auch. Wo wart ihr bis jetzt überall so und gab es da irgendwelche Highlights?
Es ist bei mir auch noch überschaubar. Mein erstes internationales Großevent war das World Scout Jamboree 2007. Da hatte ich sehr viel Glück, weil das war für 100 Jahre Pfadfinden im Vereinigten Königreich. Im Rückblick total, was für ein besonderer Moment, das miterleben zu dürfen. Und seitdem war ich 2019 auf dem Jamboree in Nordamerika, ausgerichtet in den USA, und 2023 auf dem sehr besonderen Jamboree in Südkorea.
Da darfst du jetzt aber unsere ZuhörerInnen nochmal vielleicht kurz reinnehmen. Was hat es denn so sehr besonders gemacht?
Sebi hat es ja schon kurz vorher angesprochen. Das ist ein Jamboree, was mit Verlaub organisatorisch ein bisschen in die Hose gegangen ist. Es gab diverse Herausforderungen, angefangen davon, dass der Veranstalter nicht fertig geworden ist mit seinen Vorbereitungen, bis zur Tatsache, dass ein Taifun über den Lagerplatz gefegt ist. Gab es, glaube ich, nichts, was dieses Jamboree nicht mitgenommen hätte. Und das war wirklich sowohl von der planerischen Seite als auch von der Erfahrung, die da gemacht wurde, ganz besonders im Sinne von besonders anstrengend. Also ich ziehe meinen Hut vor jeder Kontingenzleitung, die es geschafft hat, hier ein Kontingent sicher durchzubekommen, vor jedem IST, die alle wirklich ihr Möglichstes gegeben haben, um aus echt einer chaotischen Situation noch was rauszubekommen, und auch vor den Teilnehmenden, die mir im Nachgang von ganz vielen Ecken erzählen, dass sie eigentlich eine gute Zeit hatten. Dass es nicht gewahr, wie sie sich das vorgestellt hatten, aber dass sie trotzdem was mitgenommen haben, was für sie wertvoll ist. Das war das besondere Jamboree.
Ich bin dir da auf jeden Fall super dankbar. Wir sind ja wahrscheinlich nächstes Jahr mit dem Bundesverband zum Weltjugendtag in Seoul unterwegs. Dann können wir von euren Learnings von damals schon profitieren. Das ist Gold wert. Sebi, wie ist denn bei dir mit den Jamborees?
Ja, wie ja schon erwähnt, genau dieses Jamboree in Korea 2023, das war mein erstes Jamboree. Es soll nicht mein letztes gewesen sein. Jetzt nächstes Jahr in Polen bin ich nochmal in einer ganz anderen Rolle dabei. Als Ringvorstand habe ich gesagt, ich unterstütze das Head of Contingent vor Ort. Was das alles ist, müsst ihr auch jetzt, glaube ich, gerade in diesem Podcast nicht hören und wissen. Letztes Mal, da war ich eben Unitleiter. Also ich würde sagen, genau das, was Chrissy gerade beschrieben hat, dass die Teilnehmenden eigentlich total positiv irgendwie und happy mit diesem Jamboree trotzdem waren, lag, glaube ich, vor allem, ohne mich jetzt selbst beweihräuchern zu wollen, aber ich glaube, es liegt nicht nur an IST-Lern und Kontingenzleitungen, sondern ich glaube, es liegt vor allem an ganz vielen Unitleitern, die irgendwie versucht haben, all diese Dramatik, und ich würde schon sagen, dass es an einer oder anderen Stelle auch Dramatik gab, geschafft hat, das irgendwie von den Jugendlichen auch ein bisschen wegzuhalten und gar nicht so unbedingt in jede Richtung Transparenz zuzulassen und eher zu schauen, wie wir in der Unitleitung irgendwie mit all diesen Problemen auch umgehen. Ja, also ich würde schon auch sagen, es war super besonders. Ich finde es super schade für mich und ganz viele andere Unitleiter, dass wir so ein Erlebnis hatten. Weil, also ich bin bis heute nicht davon abgekommen zu sagen, dass ich super enttäuscht war von diesem Jamboree. Und ich würde mir super wünschen für ganz viele, dass da nochmal, und auch für mich, dass da nochmal auch positive Erinnerungen an ein nächstes Jamboree möglich sind, weil ich schon auch glaube, dass das nicht der Standard eigentlich sein sollte, wie dieses Jamboree war. Es sind halt super viele Sachen aufeinander gekommen und ich bin überzeugt davon, dass es in Polen wieder ganz anders und besser sein wird. Und gleichzeitig, du hast es gerade auch ja so schön gesagt, Max, du warst noch nie auf dem Jamboree und es wird irgendwie so als diese Veranstaltung auch durchaus beworben. Jeder Pfadi muss irgendwie einmal auf so einem Jamboree gewesen sein. Ich würde wirklich sagen, ihr müsst nicht auf einem Jamboree gewesen sein, vor allem wenn ihr mit großen Menschenmassen, mit vollgetakteten Tagen nicht so klarkommt und lieber das Stammeslager mögt, wo ihr so ein bisschen selber euren eigenen Zielen und so nachgehen könnt und selber entscheiden könnt, ob ihr jetzt Programm macht oder nicht. Dann seid ihr, glaube ich, gar nicht so sehr falsch, wenn ihr lieber auf ein Stammeslager geht, wo ihr eher eine internationale Begegnung plant. Das kann ja auch eine Möglichkeit sein. Also, ja. Ich würde mir manchmal wünschen, der Weltverband würde das Jamboree weniger als die Ein- und Alles-Veranstaltung bewerben.
Vielleicht ist dir aufgefallen, Sebi, habe ich ja angefangen mit dem Jota Joti genau aus dem Grund.
Sehr klug gemacht.
Also, ich glaube, man muss fair sein. Die Erwartungen an ein World Scout Jamboree sind einfach enorm groß, weil das für viele Leute auch in dem Alter 14 bis 17 die erste wirklich große internationale Erfahrung ist. Und Menschen, die das erlebt haben und positiv erlebt haben, die kommen zurück und sagen, das hat meinen Horizont geöffnet und das war ein prägendes Erlebnis für mich. Das ging mir auch so. Und das wird ein Jamboree auch immer sein können. Also ich glaube, 2023 müssen wir aus einigen Gründen einfach ausklammern. Das ist ein Kontext gewesen, den wir so hoffentlich auch nie wieder haben werden. Aber das Jamboree an sich, das bringt schon diese gewisse Magie einfach mit. Jetzt ist die Magie eines Jamborees aber nicht nur auf einem Jamboree zu finden. Und deswegen bin ich ganz doll bei dir. Internationale Veranstaltungen in jeder Art und Weise, von einer Sommerfahrt in ein anderes Land angefangen, wo man vielleicht jetzt nicht 24/7 mit einem anderen Stamm zusammen ist, aber trotzdem eine andere Kultur erlebt, bis über Pfingsten in Western Noe, ne, wo internationale Pfadis kommen und sagen, Mensch, wir möchten irgendwie unser Pfadfinden mit euch teilen, gibt es so viele Möglichkeiten, internationale Erfahrungen zu sammeln. Und das ist die Magie. Die müssen wir, glaube ich, finden und nach vorne bringen, auch aus dem Gedanken heraus, dass sowas zugänglich sein muss. Jetzt ist es so, dass Jamborees einfach eine natürliche Teilnahmegrenze von ungefähr 50.000 Leuten haben. Bei 60 Millionen Pfadis in der ganzen Welt könnt ihr ja rechnen, das ist rechnerisch einfach nicht möglich, dass jeder in seinem Leben in dieser Altersspanne einen Jamboree besucht, ganz abgesehen davon, dass es einfach finanziell nicht möglich ist. Und ich glaube, zu investieren in andere Arten von internationaler Begegnung, da haben wir den viel größeren Nutzwert, auch als Verband, auch als Weltverband. Und das haben wir schon deutlich angefangen, wie wir uns sortieren, indem wir andere Sachen unterstützen. Das ist aus meiner Sicht, wo die Zukunft hingeht, um sicherzustellen, dass jeder Pfadi einmal im Jahr irgendeine Art von internationaler Erfahrung haben kann.
Komm, Max, ich mach jetzt hier mal.
Na bitte, dann ausnahmsweise.
Nee, ich habe nämlich eine Frage, die ich gerne einfach weitergeben wollen würde, weil ich jetzt schon in verschiedenen Kontexten selber diese Frage gestellt bekommen habe und selber beantworten musste. Mich würde und vielleicht ja auch ein paar HörerInnen ja auch selber interessieren. Was würdest du denn antworten, wenn ich dich jetzt frage, Preis verstehe ich alles, warum das auch teuer sein muss in Teilen, ne? Sicherheit, Organisation, das hat halt alles seinen Preis, aber muss denn jedes Event, jeder Act, jedes Bombastische noch so irgendwie mit eingekauft werden oder sind das nicht eigentlich Dinge, wo auch Vossen vielleicht das eine oder andere auch an Geld sparen könnte und sich ein bisschen mehr back to the roots orientiert als, keine Ahnung, in Korea war ja auch super lange gemunkelt, ob nicht BTS noch kommt. In Schweden, weiß ich, hat sich Bear Grylls irgendwie vom Hubschrauber abseilen lassen. Ja, es sind schon auch durchaus krass teure Acts, so wirkt das zumindest von außen. Und was würdest du denn dazu entgegnen?
Also BTS war ein Gerücht und Bear Grylls ist der globale Botschafter für Pfadfinden, der macht das für Umme. Aber ich verstehe, wo dein Punkt herkommt. Ne? Also kann man das nicht ein bisschen mehr wie ein Stammeslager machen und damit vielleicht auch den Preis für eine Teilnahme senken? Und ich glaube, da ist ein Quäntchen Wahrheit auf jeden Fall dran. Also wer mal auf einem Jamboree war, der beschreibt vor allem im Kontrast zu deutschen Veranstaltungen, dass sich das mehr wie ein Festival angefühlt hat. Und das ist, glaube ich, ab einer gewissen Größe auch fast unvermeidbar. Die Logistik gibt das dann einfach nicht mehr her, dass man Lagerlatrinen hat. Was man aber im Programm, glaube ich, und das werden wir in Polen sehen, machen kann, ist so ein bisschen mehr auf die pfadfinderische Grundidee, die näher auch an unserem Pfadi-Verständnis angeht. Man muss auch sagen, hier gibt es einen kulturellen Faktor. Nicht für alle Leute ist ein Schnitzkurs gleich aufregend. So. Das ist ein Teil von dem, was ein Jamboree auch besonders macht. Der Ort, wo das stattfindet und die Region, in der das stattfindet, die drücken auch immer einen Stempel auf, wie man da Pfadfinden versteht. Und ich glaube, soweit wage ich mir jetzt mal aus dem Fenster, dass die Jamborees sowohl in Polen 2027 als auch 2031 in Dänemark sehr nah an dem sind, wie wir in Deutschland Pfadfinden verstehen. Da wird sehr viel auch einfach in dieser Methodik sein und das bekommen wir da auf jeden Fall anders. Auf deine Frage zurückzukommen, wie ist das mit dem Preis? Wenn man mal zurückrechnet und die globale Inflation daneben stellt, dann sind Jamborees eigentlich nicht besonders teuer geworden pro Tag. Also das fühlt sich nach, also das ist viel Geld, gar keine Frage. Das ist auch was sich nur wenige Privilegierte mal leisten können. Und das ist schade. Daran will ich gar nicht rütteln. Wenn man sich jetzt aber rein mal die Kostenseite und die Betrieblichkeit anguckt, dann ist das über die vergangenen Jamborees und auch zum Beispiel Weltkonferenzen, ist der Anstieg, wenn man inflationsbereinigt guckt, der ist nicht riesig. Und da, glaube ich, müssen wir eher mit einer Welt umgehen, in der vielleicht unsere Mitglieder die Schere zwischen Arm und Reich deutlicher spüren, in der Ehrenamt auch nicht mehr so möglich ist, weil ökonomische Zwänge von außen rum das Leben eh schon härter machen. Da gibt es viele, viele Ideen, wie man Veranstaltungen zugänglicher machen kann, sowohl auf Bundesebene als auch in Europa und der Welt. Aber Fakt ist, dass wenn wir weiterhin große Veranstaltungen haben wollen, wo Menschen zusammenkommen, dass wir einen nachhaltigen Weg finden müssen, wie wir trotzdem die stattfinden lassen können.
Chrissy, du hast es gerade schon gesagt, das Jamboree ist nicht das einzige wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin gerade junge leitende Person oder kurz davor leitende zu werden und habe richtig Bock, mal so eine Weltebene kennenzulernen. Und vielleicht habe ich dann gar nicht Bock, so diese typischen Ebenen abzuklappern und erst mich auf den Bezirk, im Bezirk zu engagieren, dann im Diözesanverband, dann auf Bundesebene und dann irgendwie weiter zu gucken, sondern habe vielleicht einfach Bock, die Weltebene einfach mal ganz unverblümt kennenzulernen. Was kann ich denn da machen? Wo kann ich andocken? Möglichkeiten und Angebote habt ihr da?
Ich empfehle natürlich ganz warm das Young Delegates System aus Deutschland. Das ist auch eins der wirklich tollen Systeme, wie junge Menschen einfach mal ein bisschen Luft in diesem Bereich schnuppern können. Das hat Sebi ja schon umrissen. Das zweite ist, sich in diesem Volunteer-Pool zu bewerben. Das kann man auch machen, wenn man keine Erfahrung auf Bundesebene hat oder in der Diözesanebene. Man braucht ein kleines Häkchen, dass man Mitglied in der DPSG ist. Aber ansonsten ist es ein Pool-Prozess, in dem man dann einfach aufgrund seiner Fähigkeiten mitarbeiten kann oder eben auch nicht. Und das sind zwei Elemente, glaube ich, in denen man echt cool, niederschwellig mal gucken kann, gefällt mir das oder ist das vielleicht gar nichts für mich?
Ziemlich sicher, nach dem Hören dieses Podcasts werden sich da bei euch eine ganze Menge an Menschen melden, die auf jeden Fall Bock haben, da einzusteigen.
Ich würde auch nochmal für den RDP Werbung machen wollen. Ja, ist es schon sehr gut, wenn ihr Englisch-Sprachkenntnisse mitbringt für so ein Amt. Klar, lasst das aber euch nicht zu sehr zurückdrängen. Also, ne, ich war auf dieser Europakonferenz und habe mich total unsicher bis zum Schluss mit meinem Englisch gefühlt, weil einfach mein Arbeitsalltag daraus besteht, die ganze Zeit Deutsch zu sprechen. Das heißt, mein Schulenglisch rostet krass ein. Und das darf auch für Young Delegates, finde ich, möglich sein. Das heißt, lasst euch davon nicht abschrecken. Ihr müsst nicht die hochpolitisiertesten Menschen sein, sondern auch das darf ein Lernfeld sein, was ihr einfach mitbringt. Ich glaube, vor allem ist wichtig, Bock zu haben und sich nicht davor zu scheuen, vielleicht auch schon mal vor Menschen zu sprechen. Das ist, glaube ich, schon auch ganz gut. Aber das muss nicht zwingend mit dem allerbesten Englisch sein. Ganz viele andere Menschen auch, die sich Bundesvorsitzende oder wie auch immer nennen, sprechen jetzt auch nicht das allerbeste Englisch.
Wir dürfen, glaube ich, an dieser Stelle einmal nochmal auf die Zielgerade unseres Podcasts, unserer Folge von heute einbiegen. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin wirklich total begeistert davon, weil der Funke von dir, Chrissy, bei mir total übergesprungen ist, nochmal zu sehen, wie großartig es ist, dass es uns als PfadfinderInnenbewegung gelingt, diese unterschiedlichen kulturellen Ideen und Traditionen irgendwie auszuhalten und als Bereicherung zu sehen. Und ich glaube, dass wir da auch ein bisschen stolz auf uns als PfadfinderInnenbewegung sein dürfen, dass uns das gelingt, in aller Unterschiedlichkeit zu wissen, dass uns was verbindet. Das finde ich ganz großartig. Etwas, was uns, glaube ich, auch überall auf der Welt verbindet, es sei denn, es ist gerade so wie hier knapp 40 Grad, ist der Wunsch nach einem Lagerfeuer. Und das lässt mich zur letzten Rubrik unserer Podcast-Folge kommen, nämlich dem letzten Funken.
Letzter Funke.
Heute würde ich euch einladen, dass ihr einmal kurz erzählt, wenn ihr auf die nächsten Wochen und Monate schaut, was gibt es auf der Bundesebene, Chrissy, bei dir, was gibt es auf der Weltebene für eine Aktion, eine Veranstaltung, auf die du dich ganz besonders freust? Der Markt beginnt und darf aussuchen, wer weitermacht.
Komm, Sebi, da sehe ich doch, du zuckst.
Nee, mach du mal. Ich muss tatsächlich gerade überlegen.
Jetzt will wieder keiner.
Das ist so eine schwierige Frage. Ist so viel,
das ist doch ganz
passiert.
Leicht.
Also, worauf ich mich wahnsinnig freue, ist, mein Heimatverband hat dieses Jahr Bundeslager. Es ist ein Jubiläumsbundeslager und ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass ich da zumindest für einen Teil dabei sein kann. Und auf dem internationalen Empfang die vielen hunderte internationale Gäste mit begrüßen darf. Weil das auch was ist, was über die letzten Jahre viel, viel gewachsen ist. Und ich bin sehr berührt zu sehen, wie das jetzt in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass internationale Gäste einfach Teil von solchen Veranstaltungen sind. Auf der Vorstandsebene ist es nicht ganz so aufregend wie Sommerlager. Da geht es vor allem gerade um die Überarbeitung unseres Mitgliedsbeitragssystems. Trocken, aber wichtig, was uns beschäftigt und die Neuausrichtung unserer Finanzen. Wie machen wir in Zukunft Fundraising? Wie funktioniert unsere Stiftung in Zukunft? Alles Sachen, die total wichtig sind, über die ich mich freue, auf die ich mich freue, die mich aber mit Sicherheit nicht nachts wach halten werden, wenn ich am Lagerfeuer in Immenhausen bin.
Boah, da hast du aber schon hier gut vorgelegt, Chrissy. Ich bin seit doch einigen Jahren nicht mehr im Stamm aktiv. Das heißt, bei mir wartet gar nicht so das klassische Stammessommerlager jetzt im Sommer, sondern es wartet tatsächlich auch Arbeit auf mich, aber schöne Arbeit. Ich darf nämlich zusammen mit Anka diesen Sommer das Assistant Leader Trainer Training teamen. Genau, das glaube ich, was super cool ist. Und boah, ich mache jetzt trotzdem Werbung dafür, weil wir einfache Ausschreibungen dafür haben und ich mega gespannt bin, wie wir heute so viel von Jamboree gesprochen haben. 2029, das wird mein großer und heißer Sommer, weil wir da das Bundessommerlager 2029 in Gotha haben werden und wir planen ja für die DPSG mit ja, 25.000 bis 40.000 Teilnehmenden, also schon so groß wie ein Jamboree. Und dafür haben wir gerade Ausschreibungen für Unterteams draußen. Schaut da doch gerne auch nochmal auf unsere Homepage und überlegt euch, ob da nicht eine Rolle dabei ist, auf die ihr Bock habt. Mich würde es mega freuen, den einen oder die andere von euch da zu sehen.
Ich freue mich tatsächlich ganz besonders auf das Wochenende vom 9. Oktober. Da haben wir nämlich einen, glaube ich, super, super spannenden und wichtigen Fachtag mit einem nicht ganz so leichten Thema in Magdeburg. Da wird es um geistlichen und spirituellen Machtmissbrauch gehen. Wir haben da eine tolle Ordensschwester, die uns an diesem Wochenende ein bisschen begleiten wird in der Reflexion, was das eigentlich genau ist und wie wir als Verband da noch wachsen können, um ein sicherer Raum zu sein. Da freue ich mich dieses Jahr sehr drauf. Und weil wir im Bereich Internationales sind und wenn der Sebi schon für 29 Werbung macht, dann lasse ich es mir auch nicht nehmen, für 28 Werbung zu machen. Denn ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, euch für den Weltjugendtag 2027 in Seoul anzumelden. Wir werden da als DPSG-Bundesverband mit einer Delegation hinfahren und die Anmeldung ist noch bis Ende Juli offen. Also insofern ran an die Buletten und machen wir uns gemeinsam auf nach Südkorea. Internationales, ein großer Bereich, der Weltverband, eine riesengroße Organisation und mit wahrscheinlich so vielen Informationen und Anekdoten bestückt, dass wir noch stundenlang weiterreden könnten. Aber wir haben die Stunde gleich schon fast geknackt, deshalb noch ein ganz kurzes Statement gerne von jedem von uns. Eine Sache, die ihr aus dieser Folge mitnehmt, die euch vielleicht überrascht hat.
Ich glaube, ich nehme wieder mit, dass ganz viel positive Erinnerungen wieder in mir hervorgekommen sind im Gespräch mit dir, Chrissy, einfach. So im Arbeitsalltag vergesse auch ich immer wieder mal, dass wir einfach so eine geile Weltbewegung sind und dass wir international so super vernetzt sind. Und das bringt bei mir super viel Vorfreude auf natürlich nächstes Jahr in Polen, aber auch die Weltkonferenz, wo ich vielleicht nächstes Jahr auch dabei sein darf. Mal schauen. Vor allem bin ich immer wieder, nicht nur heute, sondern immer wieder davon überrascht, wie leicht es ist, sich miteinander zu vernetzen und wie egal es am Ende ist, aus welchem Bildungsbereich man kommt, wie viel Bildung man mitbringt oder auch nicht. Alter, Geschlecht spielt bestenfalls nie eine Rolle und das finde ich einfach total wunderbar und schön, dass das irgendwie so, wie wir es hier in Deutschland erleben, doch international ganz oft auch so ist. Und ja, Pfadfinden einfach was Großartiges ist.
Jetzt muss ich doch, weil Sebi so schön vorgelegt hat, noch eine Anekdote erzählen, wie leicht es ist, sich beim Pfadfinden zu verbinden. Mein Vorstandskollege, auch ehrenamtlich im WOSM-Vorstand, ist aus Curaçao. Und für diejenigen, die gerade im WM-Fieber sind, die wissen, dass Curaçao zum ersten Mal sich qualifiziert hat für eine WM. Und diese ganze Insel war einfach im Ausnahmezustand. Und wir haben dann beide zusammen über WhatsApp dieses Spiel geguckt und haben uns so füreinander gefreut, aus unterschiedlichen Gründen. Und haben festgestellt, dass wir einfach diese Erfahrung so miteinander teilen können, wie das wahrscheinlich wenig andere Menschen in dieser Konstellation gerade machen. Und das war für mich das lebendig gewordene Pfadfinden dazu. Was nehme ich mit? Wie immer ein Reminder, wie toll unsere Debattenkultur im deutschen Pfadfinden ist und wie wertvoll und wie wichtig und dass es ganz oft gut tut, diese Energie auch nochmal woanders zu injizieren.
Ich nehme auf jeden Fall ultra viel Motivation mit und bin heiß wie Frittenfett, nicht nur wegen der sommerlichen Temperaturen, sondern auch motiviert auf eine erste Begegnung auf Weltebene. Da freue ich mich total drauf und nehme vor allem nochmal wirklich diesen großartigen Gedanken mit, was für eine tolle Verantwortung und Möglichkeit wir als weltweite Bewegung auch haben, diese Welt zu gestalten und zu einem besseren Ort zu machen. Und das finde ich sehr ermutigend. Danke für diesen Austausch heute. Ich hoffe, ihr könnt jetzt gleich euch noch ein bisschen auch in den Schatten legen und den Abend gemütlich ausklingen lassen, so wie man es ja auch im Sommerlager häufig tut. Und darum geht es nämlich in der nächsten Folge von Knoten im Ohr. So wird dein Sommerlager unvergesslich. Wir nehmen dich mit auf eine Reise in das perfekte Sommerlager mit ein paar Methodenideen, mit Austauschen darüber, was auf keinen Fall im Sommerlager fehlen darf. Verpasst diese Folge auf gar keinen Fall, sondern sei auch dann wieder mit dabei, wenn es heißt Knoten im Ohr Folge 9. Wenn du diese Folge nicht verpassen willst, dann folg uns gerne. Und wenn du auch davon überzeugt bist, dass dieses Format ein ziemlich spannendes ist, das noch mehr Menschen mitbekommen sollten, dann teile diese Folge doch gerne in all den Netzwerken, die du hast. Und dann sehen und hören wir uns in 3 Wochen wieder. Bis dahin, kommt gut durch die Wärme und auf bald.